KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjonen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die bevorstehenden Wahlen und das Pro und Contra der Umfragen. Sie hören außerdem die Kinderliederecke, unsere Buchtipps und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Ab heute Veröffentlichung von Umfrageergebnissen zu Parlamentswahlen verboten. Koreaner erhoffen sich von neuem Parlament Maßnahmen gegen niedrige Geburtenrate und für wirtschaftliche Wiederbelebung. Präsident Yoon verspricht Änderungen von Verordnungen für besseres Auskommen der Menschen. Die Veröffentlichung der Ergebnisse von Meinungsumfragen zu den Parlamentswahlen und die Berichterstattung darüber sind ab dem heutigen Donnerstag verboten. Das Verbot gelte bis 18 Uhr am 10. April, dem Wahltag, gab die Nationale Wahlkommission am Mittwoch bekannt. Die kurz vor dem Wahltag veröffentlichten Umfrageergebnisse könnten die Wahlen beeinflussen. Unfaire und ungenaue Umfragen könnten die Fairness der Wahlen untergraben, so die Wahlkommission. Es ist jedoch weiterhin möglich, die Ergebnisse von Umfragen zu veröffentlichen, die bis zum gestrigen Mittwoch, dem 3. April, durchgeführt worden waren. Dabei muss aber unbedingt angegeben werden, dass die Umfragen vor dem Verbotszeitraum durchgeführt wurden. Das Zitieren von Ergebnissen, die vor dem Verbotszeitraum bekannt gemacht wurden, ist ebenfalls erlaubt. Einen Tag vor dem Beginn der vorzeitigen Stimmabgabe für die Parlamentswahlen am 10. April rufen Regierungspartei und Oppositionslager aktiv zum Wählen auf. Der Aufruf beruht auf der Einschätzung der Parteien, dass dadurch möglichst viele ihrer Anhänger zum Gang an die Urne motiviert werden können. Der Interimschef der regierenden Partei Macht des Volks Han Dong-hun und ihre 254 Direktkandidaten beschlossen, am ersten Tag der vorzeitigen Stimmabgabe an die Urnen zu gehen. Die oppositionelle Minjoo-Partei geht davon aus, dass die gesamte Wahlbeteiligung über der 70%-Marke liegen könnte, sollte bei der vorzeitigen Stimmabgabe bereits die Marke von 30% überschritten werden. Die Partei rechnet mit ihrem Wahlsieg, wenn die Wahlbeteiligung über dem mittleren 60%-Bereich liegen würde. Die vorzeitige Stimmabgabe findet am Freitag und Samstag in 3.565 Wahllokalen statt, wie die Nationale Wahlkommission am Donnerstag mitteilte. Die Menschen in Südkorea betrachten ihr Auskommen, die niedrige Geburtenrate und die wirtschaftliche Wiederbelebung als drei wichtigste Politikbereiche für die bald zu wählende 22. Nationalversammlung. Das habe eine Umfrage bei 12.000 Menschen im Zeitraum vom 22. bis 29. März ergeben, teilte die koreanische Handels- und Industriekammer am Donnerstag mit. 33,6% antworteten, dass die neue Nationalversammlung dem Auskommen der Bürger oberste Priorität einräumen sollte. 22,7% nannten die Bekämpfung der niedrigen Geburtenrate. Von den Wahlversprechen der Regierungspartei war die Erhöhung der Obergrenze der Einlagensicherung mit 8,5% das beliebteste Versprechen. Unter den Wahlversprechen der Minjoo-Partei lag die Unterstützung von Unternehmen für die Einführung der 4- bzw. 4,5-Tage-Woche mit 5,9% an erster Stelle. Für ein besseres Auskommen der Bürger will die Regierung die ihr zur Verfügung stehenden Mittel möglichst in der ersten Jahreshälfte ausschöpfen. Sie werde hierfür Änderungen von Verordnungen noch in diesem Jahr vornehmen, sagte Präsident Yoon Song-jol zum Auftakt einer Regierungssitzung am Donnerstag. Auf dem Treffen wurden Folgemaßnahmen zu den öffentlichen Diskussionen über das Auskommen der Bürger überprüft, bei denen Yoon aufgetreten war. Laut Yoon will die Regierung ihr Bestes geben, damit die in der Nationalversammlung anhängigen Gesetzentwürfe im Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt der Bürger noch in der 21. Legislaturperiode verabschiedet werden können. Er hob dabei die Änderung des Gesetzes zur Entwicklung der Vertriebsindustrie hervor. Auch die Abschaffung des Gesetzes über den Vertrieb mobiler Kommunikationsgeräte wurde genannt. Damit wird das Ziel einer Senkung der Handytarife verfolgt. SK Hynix wird 3,87 Milliarden Dollar in eine Fabrik für Halbleiter-Packaging und eine Anlage für Forschung und Entwicklung in den USA investieren. Die Investitionen erfolgen angesichts eines zunehmenden Wettbewerbs im Bereich der KI-Chips. Packaging sind Prozessschritte, bei denen der Chip beispielsweise in ein Gehäuse eingebaut wird. Die neue Anlage in West Lafayette im Bundesstaat Indiana wird im zweiten Halbjahr 2028 mit der Massenherstellung von KI-Speicherchips beginnen, darunter HBM, teilte SK Hynix mit. Es ist die erste Produktionsstätte des Unternehmens im Ausland für HBM oder High Bandwidth Memory Produkte. Die HBM-Chips sind integrale Komponenten für das KI-Computing oder das rechenintensive Verfahren der Ausführung von Algorithmen des maschinellen Lernens. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das neuronale Netzwerk ChatGPT. Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Jong-kuk, hat sich über gravierende Menschenrechtsverstöße gegen Kinder in Nordkorea besorgt geäußert. Kinder würden allein wegen der Verbreitung südkoreanischer Fernsehserien zur Todesstrafe verurteilt, sagte Hwang in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats über Kinder und bewaffnete Konflikte am Mittwoch im UN-Hauptquartier New York. Er machte die Mitglieder des Sicherheitsrats auf die Menschenrechtslage bei den Kindern in Nordkorea aufmerksam, dass ein Vertragsstaat des Übereinkommens über die Rechte des Kindes ist. Aussagen nordkoreanischer Flüchtlinge zufolge seien Kinder Nordkorea ernsten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, sagte der Diplomat. Er nannte die Gefangenschaft in Lagern für politische Häftlinge aufgrund der Kollektivhaftung und die weit verbreitete Zwangsarbeit von Kindern als Beispiele. Die südkoreanische Regierung hat nach dem schweren Erdbeben in Taiwan ihr Mitgefühl ausgedrückt. Der Sprecher des Außenministeriums, Im Soo-sok, sagte, Südkorea tue es leid, dass durch die Katastrophe viele Menschen zu Schaden gekommen seien und Sachschaden entstanden sei. Südkorea sei bereit, bei Bergungsarbeiten sowie dem Wiederaufbau zu helfen. Am Mittwoch erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,2 die Ostküste des Landes. Mit Stand 22 Uhr an dem Tag wurden 9 Tote und 1011 Verletzte gemeldet. 6 Koreaner galten zunächst als eingeschlossen, konnten jedoch später befreit werden. Russland hat kürzlich von Südkorea verhängte Sanktionen gegen russische Schiffe, Firmen und Einzelpersonen als unfreundliche Maßnahme kritisiert. Die Einführung von Sanktionen gegen russische Bürger und Einrichtungen sei ein unfreundlicher Schritt und zutiefst bedauerlich, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa am Mittwoch vor der Presse. Die Maßnahme werde sich negativ auf die bilateralen Beziehungen auswirken. Russland werde darauf reagieren, warnte sie. Südkorea hat am Dienstag bekannt gegeben, 2 russische Schiffe, 2 russische Unternehmen und 2 russische Staatsangehörige auf seine Sanktionsliste zu setzen. Den Schiffen wird die Beteiligung an der Beförderung von Militärgütern zwischen Nordkorea und Russland vorgeworfen. Die Firmen und deren Chefs sollen an der Entsendung nordkoreanischer Arbeitnehmer ins Ausland beteiligt gewesen sein. Es ist das erste Mal, dass Südkorea allein Sanktionen gegen russische Unternehmen und Einzelpersonen verhängte. Die künstliche Intelligenz könnte Schätzungen zufolge in Südkorea einen wirtschaftlichen Effekt von mehr als 300 Billionen Won im Jahr haben. Das ergab eine gemeinsame Studie des Ministeriums für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie sowie des globalen Beratungsunternehmens Bain & Company. Der Einsatz generativer KI in allen Bereichen, darunter Produktion, medizinische Versorgung und Finanzwesen, werde 2026 Schätzungen zufolge zu einem wirtschaftlichen Effekt von insgesamt 310 Billionen Won oder 230 Milliarden Dollar führen. Durch die Markteinführung neuer Produkte auf Grundlage der Konvergenz von KI werde eine jährliche Umsatzsteigerung in Höhe von umgerechnet 91 Milliarden Dollar erwartet. Die jährlichen Kosteneinsparungen durch die Automatisierung und Effizienzsteigerung sollen sich auf 187 Billionen Won oder 139 Milliarden Dollar belaufen. Zudem könnte ein zusätzliches Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozentpunkten im Jahresschnitt in den nächsten 3 Jahren bewirkt werden, so die Analyse. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre Isuyan. In 6 Tagen wählen die Südkoreaner ihr neues Parlament und morgen und übermorgen findet die vorzeitige Stimmabgabe statt. Von heute bis zum Wahltag ist die Bekanntgabe der neuen Umfrageergebnisse zu den Parlamentswahlen verboten. Es gibt die Kritik, dass diese sogenannte Blackout-Periode das Recht der Wähler auf Informationen verletze. Näheres dazu im ersten Beitrag. Die in Südkorea geborene Panda-Bärin Fu Bao hat gestern Vormittag Südkorea verlassen. Tausende Fans hatten sich gestern trotz des regnerischen Wetters im Familienpark Everland versammelt, um von Fu Bao Abschied zu nehmen. Der Panda-Pfleger von Everland Kang Cheol-won, der bei den Südkoreanern als der Opa von Fu Bao bekannt ist, begleitete seinen Schützling nach China, obwohl am Vortag seine Mutter gestorben war. Mehr dazu im zweiten Teil. Jedes Jahr ereignen sich mehr als 2000 Unfälle durch Hundebisse. Angesichts der größer werdenden gesellschaftlichen Anforderungen an das Haustiersicherheitsmanagement hat die Regierung beschlossen, ein Zuchtgenehmigungssystem für gefährliche Hunde und ein nationales Qualifikationssystem für Haustierverhaltenstrainer einzuführen. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Schluss hören Sie die Rubrik KBS Buchtipp mit Jan Ders. Nun Zeit für ein paar Takte Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied I Know Where the Rainbow Has Fallen, gesungen von Channabi. Die Parlamentswahlen finden am 10. April am nächsten Mittwoch statt. Die Wähler können anhand Umfrageergebnissen abschätzen, wie die Wahlergebnisse aussehen werden und mit ihrer Stimme auch darauf reagieren. Aber ab heute ist die Bekanntgabe von neuen Umfrageergebnissen bis zum Wahltag verboten. Ergebnisse von Umfragen, die bis gestern durchgeführt wurden, können in den verbleibenden Tagen noch bekannt gemacht werden. Ergebnisse von Umfragen, die ab heute durchgeführt werden, dürfen jedoch erst veröffentlicht werden, wenn die Wahllokale am Wahltag um 18 Uhr schließen. Diese Sperrfrist, die in Südkorea als Blackout-Periode bezeichnet wird, wurde wegen der Sorge eingeführt, dass die Wahlentscheidungen der Wähler beeinflusst und die Wähler verwirrt sein können, wenn direkt vor der Wahl zu viele und möglicherweise unterschiedliche Wahlprognosen veröffentlicht werden. Nach der Erklärung der Wahlkommission wurde bei der Einführung der Veröffentlichungssperre die Tatsache berücksichtigt, dass es schwierig ist, öffentliche Meinungsumfragen, die kurz vor der Wahl veröffentlicht werden, zu widerlegen oder zu korrigieren, auch wenn sie dem Gebot der Gerechtigkeit widersprechen. Allerdings gibt es heftige Kritik daran, dass die Veröffentlichungssperre den Wählern Unannehmlichkeiten bereitet. Es gebe viele Wähler, die sich erst etwa eine Woche vor der Wahl so richtig Gedanken darüber machen, wen sie wählen werden. Aber durch das Veröffentlichungsverbot verschwinde eine wichtige Grundlage für ihre Entscheidung. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Sperrfrist im Gegenteil noch größere unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringe, weil kurz vor der Wahl in der heißen Wahlkampfphase falsche Informationen in Umlauf gebracht werden. Daher wäre es viel besser, offen über Prognosen zu sprechen. Anders als in Südkorea gibt es in anderen Ländern entweder keine Sperrfrist oder diese ist kürzer. In Großbritannien, Japan und Schweden gibt es keine Veröffentlichungssperre. In Frankreich gilt sie für den Wahltag und Vortag. Die Nationale Wahlkommission hatte im Januar des vergangenen Jahres dem Parlament eine Stellungnahme zur Abschaffung der Sperrfrist vorgelegt. Darüber wurde aber nicht ordentlich diskutiert. Morgen und übermorgen findet schon die vorzeitige Stimmabgabe statt. An den zwei Tagen können Wähler von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr nachmittags unabhängig von ihrem Wohnort in rund 3500 Wahllokalen im Voraus wählen. Nach einem gestern veröffentlichten Umfrageergebnis wollen 4 von 10 Wählern vor dem eigentlichen Wahltag an die Urnen gehen. 58% wollen am Wahltag ihre Stimme abgeben. Mehr progressiv eingestellte Bürger als Konservative und mehr Wähler im jüngeren und mittleren Alter als ältere Bürger wollen bereits vorzeitig ihre Stimme abgeben. Unter den Wählern, die unbedingt wählen wollen, bezeichnen sich 47% als sehr progressiv und wollen bereits morgen oder übermorgen ihre Stimme abgeben. 52% der Wähler, die früher wählen wollen, sagen, dass sie eher progressiv eingestellt sind. 51% der Wähler, die die oppositionelle Minju-Partei unterstützen, wollen die Stimmabgabe frühzeitig erledigen. Währenddessen wollen von den Anhängern der Regierungspartei PPP lediglich 25% vorher abstimmen. Im Gegensatz dazu wollen 72% der Anhänger der Regierungspartei PPP und 48% der Anhänger der Minju-Partei am Wahltag an die Urnen gehen. 80% der Befragten antworteten, dass sie unbedingt wählen werden. Im Vergleich zum Vormonat ist dieser Anteil um 6 Prozentpunkte gestiegen. 15% wollen möglichst wählen, 3% werden wahrscheinlich nicht und 2% keinesfalls wählen. 87% der Unterstützer der oppositionellen Minju-Partei wollen unbedingt an der Wahl teilnehmen. Bei den Unterstützern der Regierungspartei liegt dieser Anteil bei 86%. Die in Südkorea geborene und von den südkoreanischen Bürgern heiß und innig geliebte Panda-Bärin Fu Bao hat gestern Südkorea verlassen und ist nach einer langen Reise in der Panda-Forschungs- und Zuchtstation im chinesischen Chengdu eingetroffen. Gestern waren trotz des regnerischen Wetters tausende Menschen im Familienpark Everland versammelt, um von Fu Bao Abschied zu nehmen. Die unzähligen Fans von Fu Bao warteten bereits von 4 Uhr morgens an vor dem Haupteingang auf den Einlass. als Puba um 10.40 Uhr vormittags in einem vibrationsfreien Transportfahrzeug die Panda World von Everland verließ, schwenkten die Fans Fahnen, die sie extra für diesen Moment gebastelt hatten. Der Panda-Pfleger von Everland, Kang Chol-won, der bei den Südkoreanern als der Opa von Fubao bekannt ist, begleitete gestern seinen Schützling nach China, obwohl am Vortag seine Mutter gestorben war. Kang schrieb in einem an Fubao gerichteten Brief: Leider ist der Tag des Abschieds gekommen. Fubao, du hast seit deiner Geburt vielen Menschen Hoffnung und Glück geschenkt und musst nun für ein zweites Leben eine lange Reise antreten. Bis du in deinem neuen Lebensraum eintriffst, werde ich an deiner Seite bleiben. Selbst nach Jahren bist du mein ewiges Panda-Baby. Ich liebe dich, Fubao. Nachdem er den Brief vorgelesen hatte, sagte er zu den Fans, dass er Fubao auf ihrer Reise nach China gut begleiten werde und bat sie darum, Fubao nicht zu vergessen. Während Kang den Brief vorlas, vergossen viele Fans Tränen. Everland bereitete einen Blumenpfad für Fubao vor, der übersät war mit Botschaften der Fans. Diese waren über soziale Netzwerke im Voraus gesammelt worden. Auf einer großen LED-Leinwand mit einer Breite von 24 Metern und einer Länge von 11 Metern wurden Fotos und Videos von Fubao gezeigt. Fubao wurde während ihrer Fahrt zum Flughafen Incheon von Polizeiwagen eskortiert. Der südkoreanische Familienpark hat seit dem 4. März in enger Absprache mit China den Transport von Fubao vorbereitet und dabei wurde der Gesundheit und Sicherheit von Fubao oberste Priorität eingeräumt. Um Unfälle durch Erschütterungen während des Transports und Risikofaktoren durch äußeren Kontakt zu vermeiden, wurde ein spezieller 270 Kilogramm schwerer Käfig mit den Maßen 190 cm Breite, 130 cm Länge und 135 cm Höhe vorbereitet und ein ausreichendes Anpassungstraining wurde durchgeführt. An Bord des Charterflugzeugs, mit dem Fubao nach China transportiert wurde, flogen der Panda-Pfleger Kang Chol-won und auch ein chinesischer Tierarzt mit und sie überwachten alle halbe Stunde den Gesundheitszustand von Fubao. Das Flugzeug landete gestern nach 20 Uhr koreanischer Zeit am Flughafen Chengdu in China. Auch in China wurde Fubao von vielen Menschen begrüßt. Erst nach Mitternacht koreanischer Zeit erreichte Fubao eine Panda-Forschungs- und Zuchtstation in Chengdu, an der Fubao vorerst unter Quarantäne gestellt wird. China bedankte sich bei den südkoreanischen Tierpflegern, die sich um Fubao seit ihrer Geburt gekümmert haben. Der südkoreanische Familienpark Everland hat Ende des vergangenen Jahres mit dem chinesischen Staatsfernsehen CCTV eine Vereinbarung unterzeichnet und hat vor, die südkoreanischen Fans über Fubaos Leben in China zu informieren. Die knapp 4 Jahre alte Panda-Bärin Fubao war der erste große Panda, der in einem südkoreanischen Zoo zur Welt kam. Ihre Eltern Aibao und Lebao wurden im März 2016 als ein Symbol der südkoreanisch-chinesischen Freundschaft und im Rahmen der Panda-Diplomatie von China an Südkorea verliehen. Fubao wurde am 20. Juli 2020 durch natürliche Befruchtung geboren. Die Panda-Bärin stand zusammen mit ihrem Pfleger Kang Chol-won so stark im Rampenlicht, dass unzählige Südkoreaner den YouTube-Kanal abonnierten. Wenn man in Südkorea gefährliche Hunde wie Pitbull-Terrier halten, muss man bis kommenden Oktober eine Haltegenehmigung einholen. Durch diese Maßnahme sollen Unfälle durch Hundebisse minimiert werden. Hundehaltern, die diese Erlaubnis nicht eingeholt haben, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe von bis zu 10 Millionen Won, rund 7.400 US-Dollar. Auch nach Erhalt der Genehmigung zur Zucht und zum Halten eines gefährlichen Hundes kann die Genehmigung widerrufen werden, wenn der Hund Menschen oder Tiere angreift. Die Regierung beschloss, für die Stärkung des Haustiersicherheitsmanagements ein Zuchtgenehmigungssystem für gefährliche Hunde und ein nationales Qualifikationssystem für Haustierverhaltenstrainer einzuführen. Das Ministerium für Landwirtschaft, Forstwesen, Viehzucht und Nahrungsmittel gab gestern bekannt, dass es detaillierte Maßnahmen zur Stärkung des Sicherheitsmanagements für Begleithunde vorantreiben wird. Die Zahl der Haushunde lag 2012 bei rund 4,4 Millionen, stieg aber 2022 auf 5,44 Millionen. Im Jahr 2022 gab es im Inland über 2200 Unfälle durch Hundebisse. Angesichts gestiegener gesellschaftlicher Anforderungen an das Haustiersicherheitsmanagement hat das Ministerium die neuen Maßnahmen ausgearbeitet. Das Zuchtgenehmigungssystem für gefährliche Hunde tritt gemäß einer Änderung des Tierschutzgesetzes am 27. April in Kraft. Das geänderte Gesetz sieht vor, dass Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes gefährliche Hunde halten, innerhalb von 6 Monaten nach dem Inkrafttreten eine Genehmigung zur Zucht eines gefährlichen Hundes einholen müssen. Das heißt, dass die Genehmigung bis zum 26. Oktober einzuholen ist. Im Tierschutzgesetz werden 5 Hunderassen als gefährlich definiert. Es sind Tosa, Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier und Rottweiler, einschließlich Rottweiler Mischlingen. Wer diese Hunde halten möchte, muss das Tier registrieren, eine Haftpflichtversicherung für gefährliche Hunde abschließen, sie kastrieren lassen und sie einem Wesenstest unterziehen, um vom Bürgermeister oder Provinzgouverneur eine Haltegenehmigung zu erhalten. Nach Angaben des Ministeriums beträgt die Zahl der eingetragenen gefährlichen Hunde mit Stand von 2022 rund 2700. Auch wenn es sich nicht um eine der erwähnten 5 Hunderassen handelt, müssen Hunde, die Menschen angegriffen und verletzt haben, durch einen Wesenstest als gefährliche Hunde eingestuft werden und für sie muss ebenfalls eine Haltegenehmigung eingeholt werden. Beim Wesenstest werden von Experten wie Veterinärmedizinern der Gesundheitszustand und die Verhaltensweise des Tiers sowie die Eignung des Besitzers umfassend bewertet, damit die Aggressivität bzw. Gefährlichkeit des Tiers eingeschätzt werden kann. Ein Beamter des Ministeriums erklärte, das Ministerium plane, Hunde, die als aggressiv eingestuft werden, für ein Training einer damit beauftragten Einrichtung anzuvertrauen und sie danach einem erneuten Wesenstest zu unterziehen und eine Haltegenehmigung erteilen zu lassen. Die Genehmigung könne jederzeit widerrufen werden, wenn ein Hund einen Menschen oder ein anderes Tier angreift und es dabei zu Verletzungen oder gar zum Tod der Angegriffenen kommt. Auch zur Verwaltung der Vorgeschichte gefährlicher Hunde ist eine Einfuhranmeldung erforderlich. Personen, die gefährliche Hunde produzieren, importieren und verkaufen, müssen über bestimmte Standards an Einrichtungen und Arbeitskräften verfügen, sowie bei der Verwaltungseinheit die Genehmigung dafür einholen. Sie müssen auch eine Schulung zum Sicherheitsmanagement und zur Unfallverhütung absolvieren. Das Ministerium hat zudem beschlossen, ein staatliches Qualifikationssystem für Haustierverhaltenstrainer einzuführen. Detaillierte Informationen bezüglich der ersten Prüfung für Haustierverhaltenstrainer werden später veröffentlicht.
KBS Buchtipp. Hallo und herzlich willkommen zum KBS Buchtipp mit Jan Dirks. In dieser Sendung stellen wir Ihnen Bücher aus Korea vor, die in deutscher Sprache erschienen sind. Romane, Erzählungen, Krimis, Science-Fiction, Fantasy, Klassiker, Gedichtbände, Kinder- und Jugendliteratur und Sachbücher, Werke unterschiedlichster Genres, aber immer lesenswert. Wie schon in der letzten Woche geht es auch heute wieder um ein Buch, das sowohl in Korea als auch weltweit ein gewaltiges Echo ausgelöst hat und sowohl in Korea als auch in Deutschland seinerzeit zu einem Bestseller wurde. Der Roman Kim Ji-young, geboren 1982, von Jo Nam-ju, erschien im Jahr 2016 und wurde 2021 auf Deutsch verlegt. Anders als bei dem Buch, das wir Ihnen letzte Woche vorgestellt haben, Die Vegetarierin von Han Kang, verdankt das Buch von Jo Nam-ju seine Berühmtheit weniger seiner literarischen als vielmehr seiner gesellschaftlichen Bedeutung. Dennoch gibt es interessante Parallelen beider Bücher. Beide erzählen in gewisser Weise die Geschichte einer weiblichen Rebellion. Die Titelfigur mit dem Allerweltsnamen Kim Ji-young ist Mitte 30, hat erst kürzlich ihren Job aufgegeben, um sich um ihr Baby zu kümmern und lebt in einer kleinen Wohnung am Stadtrand von Seoul. Sie erfüllt weitgehend die Erwartungen, die die koreanische Gesellschaft an Frauen ihres Alters stellt. Doch schon bald zeigt sie seltsame Symptome. Jiyoungs Persönlichkeit scheint sich aufzuspalten. Sie schlüpft in die Rollen ihr bekannter Frauen und imitiert deren Stimmen. Diese Psychose verschlimmert sich und ihr unglücklicher Ehemann schickt sie zur Therapie. Und der Psychiater ist es nun, der Jiyoungs Lebensgeschichte nacherzählt. Ihre Kindheit, ihre Jugend und ihr Erwachsenenalter. Eine Lebensgeschichte, die geprägt ist von Frustration und Unterwerfung. Ihr Leben wird dominiert von den männlichen Figuren um sie herum, von Grundschullehrern, die strenge Uniformen für Mädchen durchsetzen, von Arbeitskollegen, die eine versteckte Kamera in der Damentoilette installieren, von ihrem Vater, der ihr die Schuld gibt, wenn sie von anderen Männern belästigt wird, von ihrem Ehemann, der von ihr verlangt, ihre berufliche Laufbahn aufzugeben, um sich um Kind und Haushalt zu kümmern. Der Bericht des Psychiaters in nüchterner Sprache protokolliert und auch im koreanischen Original mit zahlreichen erklärenden Fußnoten versehen, macht deutlich, letztlich ist es nicht Jiyoung, die krank ist, sondern die patriarchalische Gesellschaft um sie herum, die sie in ihre Krise, ihre Einsamkeit und ihre Verzweiflung getrieben hat. Die Autorin Jo Nam-ju, die Soziologie studiert hat, verfolgt in diesem Werk eine dezidiert feministische Perspektive. Die Darstellung wird aus der individualpsychologischen Anschauung gelöst und auf eine allgemeingesellschaftspolitische Ebene gehoben. Umso mehr Frauen werden sich in diesen Schilderungen wiederfinden. Als die Sängerin Irene der Popgruppe Red Velvet seinerzeit öffentlich bekannte, das Buch gelesen zu haben, wurde sie von ihren männlichen Fans teilweise heftig angefeindet. Das allein scheint schon der beste Beweis dafür, dass dieses Buch, insbesondere in Korea, aber nicht nur dort, von großer gesellschaftlicher Bedeutung ist. Jo Nam-ju, Kim Ji-young, geboren 1982, übersetzt aus dem Koreanischen von Kiang Lee, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Das Buch hat 208 Seiten und kostet 12 Euro als Taschenbuch, 18 Euro als gebundene Ausgabe. Der Roman ist außerdem im Argon Verlag als Hörbuch erschienen. Das war der KBS Buchtipp für diese Woche. Nächste Woche geht es weiter mit einer meisterhaften Erzählung, die besonders im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt hat. Freuen Sie sich drauf. Vielen Dank für heute und auf Wiederhören, sagt Jan Dirks.
Sie hörten die Sendung Kreuz und quer durch Korea. Zuletzt hören Sie noch das Lied A Train for Chuncheon, gesungen von Kim Hyun-chul. Und damit sage ich Tschüss, bis nächste Woche.
Koreanisch. 안녕하세요. 영인 begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch. Wir wollen uns heute mit dem folgenden Ausschnitt aus dem Drama Good Doctor befassen. Hören Sie noch einmal rein.
뭐 사줄 건데? 뭐 사줄 거야? 빨리 말해봐.
비밀입니다.
Sion und Junseo machen gemeinsam Feierabend und wollen nun zusammen zu Abend essen. Dieses Mal will Sion sie einladen, sodass Junseo gespannt nach dem Menü fragt. Sions Antwort darauf ist unser Ausdruck der Woche. 비밀입니다. Noch einmal. 비밀입니다. Für es ist ein Geheimnis. Neben dieser formell höflichen Form mit der Endung "-mnida" werden für sie auch die informell höfliche sowie die vertraute Variante von Nutzen sein. Die informell höfliche Form wird mit der Endung "-eyo" gebildet und lautet 비밀이에요. Noch einmal 비밀이에요. Die nicht höfliche Variante benötigt die vertraute Endung "-ja", also 비밀이야. Ich wiederhole 비밀이야. Und hier noch einmal unser Ausdruck der Woche im O-Ton.
비밀입니다. 비밀입니다. 비밀입니다.
Als nächstes wollen wir uns noch einen anderen Satz von Junseo anschauen. Hören Sie noch einmal rein.
빨리 말해봐. 빨리 말해봐. 빨리 말해봐.
빨리 말해봐. Das Adverb 빨리, noch einmal 빨리, steht für schnell. Dem folgt 말해봐. Grundsätzlich ist das eine Kombination aus dem Verbstamm 말하, des Verbs 말하다, für sagen, und der Hilfsverbskonstruktion 어보다, für etwas versuchen. Hier wird die Konstruktion noch auf der vertrauten Sprechstufe AO als Imperativ konjugiert und wird zu 어보아. So wird der Satz 빨리 말해봐 komplettiert. Noch einmal 빨리 말해봐. Wortwörtlich mit der Bedeutung versuche schnell zu sagen. Mit dieser Aufforderung ermutigt man einen Gesprächspartner mit der Sprache rauszurücken, wenn er sich ziert und zögert. Den Satz könnte man also auf Deutsch eher mit schnell, sag es mir übersetzen. Versuchen Sie noch einmal den Satz aus dem ganzen Dialog herauszuhören.
Wo sa줄 건데? Wo sa줄 거야? 빨리 말해봐.
비밀입니다.
In der nächsten Folge gehen wir zur Wiederholung noch einmal die ganze Szene durch. Bis zum nächsten Mal.
Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode geht es unter anderem um Lieder zum Frühling und den Seiltänzer und Musiker Kim Jong-chol. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Luoyang ist eine Stadt in der chinesischen Provinz Henan. Über lange Zeit war sie die Hauptstadt verschiedener alter chinesischer Dynastien, aber sie ist auch für ihren wunderschönen Frühling bekannt. Ein chinesischer Dichter verglich den Frühling in Luoyang einst mit Seide, die von Nachtigallen gewebt wurde, indem sie zwischen den Zweigen von Weidenbäumen hin und her flogen. Die höfische Musik Nagyang Chun, zu Deutsch Frühling in Nagyang, ist ein Lied aus der chinesischen Song-Dynastie, das Teil der höfischen Musik im koreanischen Joseon-Reich wurde. Nagyang ist der koreanische Name für Luoyang. Es ist dunkel vor dem Fenster, aber ich kann eine Nachtigall hören. Die mit kostbarem Räucherwerk gefüllte Schale ist abgebrannt und der Duft ist verflogen. Ein Seidenparavent hält die Frühlingskälte draußen, aber es hat über Nacht geregnet. So lautete der ursprüngliche Text des Liedes, welcher einen Frühlingsmorgen beschrieb. Heute wird das Lied nur noch als Instrumentalstück ohne Gesang gespielt. Ein weiteres Frühlingslied, das wir heute vorstellen möchten, heißt Pfluglied und stammt aus der bergigen Kangwon-Provinz. Im Frühling haben Bauern viel zu tun, denn sie müssen das Feld bearbeiten und die Erde bereit machen zum Säen und Pflanzen. Hören wir Choi Sang-soo mit dem Pfluglied.
Hide! Chongori진 말고서 쭉쭉 땡겨 가자 이소 올라서라 돌뿌리를 다치면 내 뿌리도 다쳐지고 내 뿌리를 다치면 돌뿌리도 빠져진다. 이래 어처 어처 얌소야 어청거리지 말고서 쭉쭉 땡겨. 자, 하나, 이래, 이소, 돌아서라. 어디, 이소가 내려간다. 올라서, 해는 지구 저문 날에 일라 서천에 해는 걸쳐 이래 있어 얼른 갈고 집으로 가자 이래 아차 의소 어저리 어차디 앞에 쓰는 잘 두한다 어청거리지 말고서 어정어정 잘 두가네 아차드여 이래 어저 얼른 갈고 집으로 가자
Unser Künstler der Woche ist dieses Mal Kim Yong-chol, ein Seiltänzer. Seiltanzen heißt auf Koreanisch Chultagi und die Kunst zählt in Korea zum immateriellen nationalen Kulturerbe. Heute ist Kim Yong-chol jedoch mehr dafür bekannt, dass er die Cholchon-gym erfunden hat, eine Zither mit Metallsaiten. Kim Yong-chol wurde 1920 in eine Schamanenfamilie hineingeboren und wuchs mit der Musik der schamanischen Rituale auf. Während er für seine Auftritte als Seiltänzer durchs Land reiste, lernte er von verschiedenen Meistern neue Musik und arbeitete auch für eine Weile als Musiker. Die Cholchon-gym wurde für die Volksmusik erfunden. Das Instrument hat metallene Saiten, anders als die anderen traditionellen Saiteninstrumente, die alle gezwirbelte Seidensaiten nutzen. Die Saiten werden mit einem Bambusstock namens Sulte gezupft und durch Drücken der Saiten wird ein Vibrato erzeugt. Diese Technik nennt sich Nunghyeon. Der Klang ähnelt der Komungo, ist aber aufgrund des metallischen Hals etwas mysteriöser. Kim Yong-chol begann eines Tages eine westliche Gitarre auf den Boden zu legen. Er zupfte die Saiten mit einem Füller und nutzte einen kleinen Kasten, um die Saiten zu pressen und durch die Nunghyeon-Technik ein Vibrato zu erzeugen. Er experimentierte mit verschiedenen Materialien, bis er schließlich die Cholchon-gym fertiggestellt hatte. Danach komponierte er auch improvisierte Sanjo-Stücke für sein neu erfundenes Instrument. Heute wollen wir Hwadu hören, eine schamanische Musik von der Ostküste, gespielt von der Cheolchon-Gym-Spielerin Yu Gyeong-hwa. Hanshik zählte früher zu den vier größten Feiertagen in Korea, neben Seol, Chuseok und Hanok. Der Name Hanshik kommt daher, dass die Menschen an dem Tag nicht kochten und nur kaltes Essen zu sich nahmen, auf Koreanisch Hanshik. Der Feiertag fällt auf den 105. Tag nach Tongji der Wintersonnenwende, normalerweise also auf den 4. oder 5. April. Die Menschen in Korea hielten an dem Tag ein Ritual für den Berggott ab, oder pflegten die Gräber ihrer Vorfahren und führten Ahnenzeremonien durch. Das Lied Jaeseon beschreibt die Gefühle einer Witwe, die an Hanshik das Grab ihres Mannes besucht. Der Text zählt all die Gerichte auf, die sie für ihren toten Ehemann vorbereitet hat, einschließlich Ginseng und einem Hirschgeweih. Sie reicht ihm drei Gläser Wein dar, doch dann klagt sie ihn an, dass er sie allein gelassen hat. Sie können sich vorstellen, wie herzzerreißend der Anblick dieser Frau gewesen sein muss, wie sie an einem schönen Frühlingstag am Grab ihres Mannes weint. Hören wir zum Abschluss der heutigen Ausgabe die Volkssängerin Chihua Da mit Zittern. Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottche. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.